Im Namen unseres Herrn Jesus Christus begrüße ich alle Gäste und die Gemeinde ganz herzlich zu diesem heutigen Shalom-Treffen. Die göttliche Landverheißung an Israel und das Palästinenserproblem. Frage: Gilt denn die göttliche Landverheißung, wie wir sie im Alten Testament finden, zum Beispiel in Genesis 12 oder Genesis 26, auch heute noch? Wenn ja, wie soll Israel dann mit den Palästinensern umgehen? Dies sind in der Tat selbst unter Christen sehr umstrittene Fragen. Professor Dr. Jakob Thiessen, Rektor und Neutestamentler der STH Basel, ist heute unser Gastreferent. Er kennt sich nicht nur mit den theologischen Fragen aus, sondern ist auch mit der aktuellen Situation in Israel, unter anderem durch seine Tätigkeit als Israel-Reiseleiter, bestens vertraut. Lieber Jakob, wir sind froh, dass du der Einladung gefolgt bist und dass du heute hier unter uns bist. Herzlich willkommen. Wir wollen diesen Anlass bewusst im Gebet vor Gottes Thron bringen und ich lade ein, dazu aufzustehen, sofern das möglich ist. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deine Liebe in Jesus Christus geoffenbart hast. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du bereit warst, für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Du bist auferstanden, du sitzt zu Rechten des Herrn, deines Vaters, und dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und du bist Herr der Gemeinde, du baust auch heute noch Gemeinde und du hast uns dein Wort gegeben. Und ich danke dir dafür, dass wir auch heute in dein Wort schauen dürfen, was du zu dieser Israel-Frage zu sagen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns ein offenes Herz schenkst für dein Reden und Wirken, damit wir dich und deinen Willen besser verstehen können und damit wir auch in der Beziehung zu dir wachsen. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für Jakob Thiessen, für uns alle und dass letztendlich alles zu deiner Ehre geschehen möge. In deinem Namen, Herr, bitten wir das. Amen. Wir setzen uns. Wir werden das mit dem Singen heute lassen und ich möchte dann an dieser Stelle bereits Jakob das Wort übergeben und dich bitten, dass du am Schluss dann auch mit uns betest. Bitte schön.
Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass wir hier jetzt in einem geschlossenen, ruhigen Raum sein dürfen. Ungestört, hoffentlich, ja. Gott sei Dank, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja, es geht um ein Thema, das biblisch umstritten ist. Und natürlich auch aktuell umstritten ist. Ich sage nicht jetzt, dass ich alle Antworten habe, aber wir wollen die Bibel anschauen, inwiefern gilt die Landverheißungen und auch einen Einblick in die letzten 100 Jahre der Geschichte Israels und der sogenannten Palästinenser werfen. Ich sage nicht, dass ich Experte bin, aber ich habe gerade im letzten Jahr doch einige ziemlich dicke Bücher über die ganze Geschichte der letzten 100 Jahre im Land Israel gelesen und auch einiges gelernt. Und möchte das Wichtigste aus meiner Perspektive jetzt auch gerne weitergeben. In dem Land auf Jesus Spuren im Heiligen Land habe ich als letztes Thema die Landverheißung biblisch behandelt. Also das Buch kann man da kaufen, die Bücher alle da zum Sonderpreis heute. Also alle günstiger, als man sie im Buchladen kaufen kann. Bitte bedient euch und das Geld darf man gerne in die Schachtel legen. Das Buch kostet zum Beispiel heute im Paperback, es gibt auch noch Hardcover. Kostet dann etwas mehr, aber im Paperback kostet das heute 20 statt 24,90, 20 Franken abgerundet. Zum Thema Palästinenserproblem hat unser israelischer Reiseleiter Asaf Sevi, der mit mir zusammen die Reisen durchführt, ein sehr gutes Buch geschrieben, das leider noch nicht gedruckt ist, das aber demnächst gedruckt werden soll. Ich habe das als erstes lesen dürfen, das Buchmanuskript, und ich habe, wie gesagt, schon einiges gelesen. Auch dicke Bücher, das gibt jetzt ein Buch von 150 bis 200 Seiten, also nicht so dick, aber sehr, sehr informativ. Und ich finde auch sehr sachlich. Also das kann ich dann nur sehr empfehlen, wenn das dann gedruckt wird in Deutschland bei einem Verlag, bei einem evangelikalen Verlag. Also viel dazu. Ich habe auch noch die Erstjahrperspektive mitgebracht. Ja, bedienen Sie sich. Und wir sind dankbar, wenn Sie für die Arbeit lesen. Uns ist wichtig, dass wir auf dem Fundament der Bibel Theologie betreiben und auch Gemeindearbeit tun. Sonst machen wir die Gemeinde Jesu kaputt, und das wollen wir nicht. Sein neues Buch zum Beispiel noch, das heißt auf Paulus als Lehrer der christlichen Gemeinden, ziemlich dick. Er kostet dann auch ein bisschen mehr, aber es ist ein sehr gutes Nachschlagewerk. Das hat für knapp 500 Seiten. Also wenn man zu irgendeinem biblischen Thema mal was nachschlagen will, dann findet man dort schon einiges drin. Von daher meine ich, es ist gut investiertes Geld. Nun zum Thema zur Übersicht. Zuerst die Landverheißung Gottes an Abraham, dann die von den Propheten verheißene Rückführung in das Land, dann die Landverheißung und das Neue Testament. Wir leben ja im Zeitalter des Neuen Testaments, und dann heißt es von manchen Neutestamentlern, ja, wir finden nichts dazu im Neuen Testament, also gilt das nicht. Das ist die Frage. Finden wir etwas dazu im Neuen Testament? Und falls nicht, da gilt die Landverheißung dann trotzdem. Dann die Gründung des modernen Staates Israel und die biblischen Verheißungen, das werde ich kurz behandeln, das Palästinenserproblem kurz und ein paar Fotos vom Land. Wer war schon im Land? Israel. Also doch die meisten, ja. Nur noch kurz ein Hinweis auf eine sehr spannende Israel-Reise, die Asaf Zevi und mit mir zusammen plant. Nächstes Jahr im Oktober 2020 vom 11. bis zum 19. Oktober mit Kulturferienreisen, Wintertour. Hat mich angefragt, ob ich ihn dabei unterstützen würde. Es gibt dann zwei Gruppen mit Wahlprogramm. Das Thema ist Alt-Neuland. In Anlehnung an Theodor Herzl. Das Buch Alt-Neuland, Tel Aviv, der Name bringt ja das zum Ausdruck. Tel, der Ruinenhügel, Alt, und Aviv, der Frühling, neu. Ja, nächstes Jahr, also 2020, vom 11. bis zum 19. Oktober. Gottes Land, Verheißung an Abraham. Ich fasse das kurz zusammen. Gott sendet Abraham aus Ur der Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde, sagt Gott. Ja, warum? Damit er dort ewig mit seinen Nachkommen Fremdling ist. Nein, Gott wird es seinen Nachkommen schenken. So die biblische Verheißung. Natürlich mit dem Ziel, dass alle Menschen, alle Geschlechter, Familien der Erde durch Abraham und seinen Nachkommen gesegnet werden. 1. Mose 15, Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham, sprach, deinen Nachkommen, wörtlich heißt deinem Samen, für Nachkommen steht Same, im Sinn von Nachkommenschaft, habe ich dieses Land gegeben, von Strom Ägyptens an, bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Gott sagt aber gleichzeitig auch in diesem Kontext, deine Nachkommen werden 400 Jahre unterdrückt werden in einem fremden Land. Sie waren 430 Jahre in Ägypten und wurden dort dann unterdrückt. Das hatte Gott schon gesagt, und anschließend folgt dann diese Verheißung. Gott sagt, ich werde sie zurückbringen in dieses Land und ich habe es ihnen gegeben. Abraham, Isaac und Jakob waren dort Pilger und Fremdlinge in diesem Land. Dann schließt Gott den Beschneidungsbund mit Abraham. in 1. Mose 17 nachzulesen und Gott sagt, und ich werde dir und deiner Nachkommenschaft nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und Gott spricht anschließend von einem ewigen Bund. Nun, was heißt ewig? Das haben wir gerade neulich im Hermeneutikunterricht noch diskutiert. Das Problem ist, es gibt im Hebräischen kein Wort für ewig. Das Wort, das hier gebraucht wird für ewig, wird im modernen Hebräisch für die Welt verwendet. Olam heißt auf Neuhebräisch Welt. Bezeichnet in der Bibel oft das Weltzeitalter. Also das gegenwärtige Zeitalter und manchmal mit dem kommenden messianischen Zeitalter eingeschlossen. Eigentlich abgeleitet von einem Verb, das heißt verborgen sein. Also eine verborgene Zeit, kann man sagen. Im 1. Mose 48 wiederholt Jakob oder Gott durch Jakob diese Verheißung: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren, und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Jakob sagt das vor seinem Tod. In Ägypten erinnert Gott daran, gerade kurz auch bevor sie dann das Land Ägypten verlassen haben, während sie dort litten, 2. Mose 6, Vers 4, auch ich habe meinen Bund mit ihnen, mit den Nachkommen Jakobs und Abrahams aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft. Hier heißt es den Bund mit den Vätern. Das ist ganz wichtig, das ist der Bund der Väter. Da begegnet dann auch in Römer 9 mit anderen Bündnissen. Römer 9, Vers 4, 5. Das Land ihrer Fremdlingschaft zu geben, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Oder 3. Mose 26, Vers 44. Aber selbst auch dann, Israel ist jetzt unterwegs zum verheißenen Land, selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verwerfen und sie nicht verabscheuen, ein Ende mit ihnen zu machen, meinen Bund mit ihnen ungültig zu machen, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Das heißt, Gott sagt, wenn Israel in Sünde lebt, wenn sie ihrerseits den Bund brechen, dann werde ich sie in ein anderes Land bringen, ins Exil, damit sie dort überlegen, wer ist denn unser Gott, und dann umkehren. Und Gott wird sie dann wieder zurückbringen. Der Bund, Bund mit der Landesverheißung gilt trotzdem. Das ist, was Gott hier ausdrücklich betont. Darauf greifen dann die Propheten zurück, besonders Jesaja, wir gleich sehen werden. Und Jesaja spricht in dem Zusammenhang wiederholt. Ein ganz typischer Ausdruck für Jesaja, und zwar quer durch das Jesaja-Buch. Vom Heiligen Israels. Gott, der Gott Israels, ist der Heilige Israels, und das sieht man daran, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit diesem rebellischen, widerspenstigen Volk, auch wenn sie wiederholt ungehorsam sind. Gott führt sie durchs Gericht, aber er kommt zu seinem Ziel, und daran erweist er sich als der Heilige Israels, indem er dann Israel auch heiligt. Die von den Propheten verheißene Rückführung in das Land. Es ist also besonders Jesaja, der diesen Aspekt in der messianischen Zeit, muss man sagen, hervorhebt. Gilt durch den kommenden Welterlöser. Jesaja spricht auch vom Knecht des Herrn, der kommen wird, um die Welt zu erlösen, ein Licht für die Nationen zu sein, aber auch Israel wiederherzustellen. Gilt also für die messianische Zeit, für den neuen Bund, von dem Jeremia spricht und von dem Hesekiel spricht. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Gilt also für den neuen Bund. Und die Erde ist entweiht worden unter ihnen, ihren Bewohnern, sagt Gott, Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnung überschritten, den ewigen Bund gebrochen. Israel hat den Bund Gottes gebrochen. Wie reagiert Gott? Bricht Gott seinen Bund auch? Das ist die Frage. Jesaja 55, Vers 3. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen nach den zuverlässigen Gnadenerweisungen an David. Warum werden hier nicht die Väter genannt? Warum wird David genannt? Weil David, eben Gott mit David auch einen Bund gemacht hat und vor allem das Königtum verheißen hat. Und ein Nachkomme Davids wird in Israel König sein. Davon spricht Hesekiel dann besonders beim kommenden David. Also der Messias wird auch als kommender David bezeichnet. Oder Jesaja 61, Vers 8, denn ich, der Herr, liebe das Recht und ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Das gilt übrigens heute auch im Land, egal wer wem Unrecht geschieht. Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Das erinnert an die Verheißung an Abraham. Gilt sie in der messianischen Zeit? Gott sagt ja. Ich schließe wieder einen ewigen Bund. Der neue Bund bezieht sich ausdrücklich darauf. Das heißt, der alte Bund ist, sie sind die alten alttestamentlichen Bündnisse, die werden damit nicht aufgehoben. In Jesaja 49, Vers 8 und Vers 19 spricht der Herr zur Zeit des Wohlgefallens, das ist die messianische Zeit, habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, spricht Gott zu seinem Knecht, dem kommenden Welterlöser, das Land aufzurichten. Der kommende Welterlöser soll das Land aufrichten. Die verödeten Erbteile auszuteilen. Vers 19, denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja nun wird es dir zu eng werden vor Menge an Bewohnern und die dich verschlagen werden, fernbleiben. Jesaja spricht wiederholt von diesen Trümmerstätten in Jerusalem und in Israel, die wiederhergestellt werden sollen. Durch den kommenden Welterlöser. Jesaja 14, Vers 1 und 2a. Denn der Herr wird über Jakob sich erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in das Land setzen. Und der Fremde, und das ist jetzt ein besonderer Aspekt bei Jesaja, der wiederholt zum Ausdruck kommt, der Fremde wird vertrieben werden, nicht? Eben nicht. Und der Fremde wird ihr Begleiter sein. Und sie werden sich dem Haus Jakob anschließen. Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Jesaja, ich zitiere jetzt einfach viele Bibelstellen, die sprechen für sich, meine ich. Jesaja 56, Vers 3 und Vers 6. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, also wohlgemerkt, sie schließen sich dem Gott Israels an, die Fremden. Sind nicht einfach Fremde, aber das galt ja schon, als Israel aus Ägypten zog. Dass viele Fremde dabei waren, übrigens Araber heißt es eigentlich, Mischvolk heißt das, Arav oder Erev auch auf Hebräisch. Heißt Mischvolk. Sie schlossen sich Israel an, als sie aus Ägypten zogen. Ist mir erst vor kurzem aufgefallen, eigentlich Arav heißt, also wörtlich Araber, Mischvolk. Der Fremde soll nicht sagen, Jahwe, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Nein, er wird nicht. Und der Verschnittene nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinen Bund festhalten, spricht der Herr. Also der Fremde darf sich anschließen. Jesaja 61, 1 bis 3 zitiert Jesus und bezieht das auf sich. Und dann haben wir ab Vers 4 diese interessante Verheißung. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Paulus knüpft offensichtlich daran an, in Römer 15, Vers 15 und 16, indem er den Heiden priesterlich das Evangelium ausrichtet und die Heiden als Opfer, das Gott geheiligt ist, darbringt. Also sieht seinen Auftrag als Israelit in diesem Sinn, als Knecht des Knechtes des Herrn, also als Knecht Jesu Christi, als verlängerter Arm Jesu Christi, der von Jerusalem an das Evangelium, wohlgemerkt, von Jerusalem an, nicht von Damaskus, wo er zuerst gepredigt hat, sondern von Jerusalem an das Evangelium ausgerichtet hat unter den Heiden. Weiter lesen wir in Jesaja 61, ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen. Auch daran knüpft Paulus an. Römer 11, Vers 12. Ach, wenn das so ist, dass die Heiden also von diesem Reichtum aus Israel erleben, wie viel mehr wird das dann sein, wenn die Fülle über Israel kommt? Und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Abteil, darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht, und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und ihre Nachkommen werden bekannt werden unter den Nationen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden erkennen, dass sie Nachkommen sind, die der Herr gesegnet hat. Wer sind diejenigen, die der Herr gesegnet hat? Das sind die Väter, mit denen Gott einen Bund gemacht hat und indem er ihnen das Land verheißen hat. Also wiederholt spricht Jesaja davon. Sie sind durch die Väter gesegnet, das heißt durch den Bund, den Gott mit den Vätern gemacht hat. Jesaja 19, Vers 24, 25. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Und auch Jesaja spricht in Kapitel 8 von diesem Segen. Israel wird ein Segen sein, keine Schande, sondern ein Segen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Und sie werden sagen, wir wollen mit euch gehen. Denn wir haben gehört, dass Gott unter euch ist. Sie werden sich einem Hebräer anschließen und mit ihnen gehen. Israel ist heute schon ein Segen, mitten auf der Erde. Wir merken es leider nicht. Wir schimpfen über Israel und merken nicht, wie Israel ein Segen ist für die Schweiz. In den Krankenhäusern und so weiter. Alles, was aus Israel kommt, irgendwo versteckt in den Apparaten. Hesekiel, besonders ab Vers 37, da wird diese stufenweise Wiederherstellung erläutert. Zuerst kommen die Knochen zusammen, aber sie haben noch nicht Leben. Das heißt, ja, erst durch den Geist Gottes kommt das geistliche Leben dann auch in diese Gebeine und Israel wird leben. Jesaja, Hesekiel 47, ab Vers 11 bis 14 zuerst, und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren. Da knüpft die israelische Nationalhymne an, wir werden das gleich noch sehen. Unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräben heraus und bringe euch in das Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinem Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Paulus knüpft die Dienste. Ja, an solche Verheißungen an. Sollte Gott seine Verheißungen bereuen? Er sind unbereuebar, sagt Paulus. Gottes Gnadengaben und Berufung sind unbereuebar. Römer 11, Vers 29. Hesekiel 37, ab Vers 24 bis 28. Und mein Knecht David, Jesaja spricht vom Knecht des Herrn und hier ist vom Knecht David die Rede, der gleiche Erlöser. Soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Gemeint ist auch für die 12 Stämme Israels. Ich habe früher in einem Vortrag hier schon über die bleibende Erwählung gesprochen und auch darüber. Und sie sollen in meinen Rechten wandern, spricht Gott, und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin für immer wohnen. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen ein Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren. Und mein Heiligtum soll für immer unter ihnen sein. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie soll mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt und mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Jesaja 35 kann man zu Hause in aller Ruhe nachlesen. Wir haben diese Woche in der Bibelarbeit darüber gesprochen, der Gemeinde, vor allem im Zusammenhang mit den Heilungen und Wundern Jesu, weil die hier verheißen werden für die messianische Zeit. Aber es wird auch verheißen, dass das öde Land wiederhergestellt wird. Die Bäche in der Wüste werden voll Wasser sein und so weiter und so fort. Wunderbare Verheißungen. Und es wird ein Pfad sein, dass sie in das Land zurückkehren können. Das Kapitel hat 10 Verse. Wunderbare Verheißungen. Die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und mit Jubel nach Zion kommen und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Ewige Freude heißt auf jeden Fall nicht nur für 2 Jahre, egal was Ewigkeit hier auch immer bedeutet. Also bleibende Freude, kann man sagen. Um das hier kurz zusammenzufassen, wir sehen, die Landverheißung gilt für die messianische Zeit, aber sie gilt auch durch den Messias. Und dann die schwierige Frage, lebt heute Israel mit dem Messias? Nein, die Mehrheit nicht. Was gilt denn heute? Das ist die schwierige Frage, die wir uns stellen müssen und auf die wir vielleicht unterschiedliche Antworten geben. Die Landverheißung im Neuen Testament, also wiederholt habe ich gelesen und gehört, dass man sagt, ja, aber das Neue Testament, ja. Es ist nirgendwo von einer politischen Wiederherstellung Israel die Rede, stimmt. Es wird nirgendwo ausdrücklich gesagt, die Landverheißung gilt auch durch den Messias, aber ich finde, dass die Propheten da deutlich genug sind und dass das im Neuen Testament auch nirgendwo aufgehoben wird. Im Gegenteil, Paulus bestätigt diese Verheißungen zumindest indirekt oder direkt, wie sie auch immer wollen, Römer 9 bis 11. Ich habe früher darüber gesprochen. In Vers 4 heißt es, sie sind Israeliten. Paulus spricht im Römerbrief von Israel zum ersten Mal in Kapitel 9. Vorher immer von Juden. Und wenn er von Israel spricht, dann meint er das bleibend erwählte Volk Gottes. Sie sind Israeliten, die Gott erwählt hat, denen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse. Eine von zwei Stellen im Neuen Testament, wo verschiedene Bündnisse, nicht nur der Alte und der Neue Bund angesprochen werden, sondern andere alttestamentliche Bündnisse, der Bund Gottes mit Abraham, mit David und so weiter. Die gelten. Und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen. Römer 11, 12 bis 15. Wenn aber ihr Fall, was heißt das? Ihr Fall heißt, dass sie nicht an den Messias geglaubt haben, der für Paulus Jesus Christus ist, der verheißene Messias, der Israel wiederherstellen wird. Das ist ihr Fall, vorläufig. Wenn ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wir haben bei Jesaja gelesen, dass der Reichtum der Nationen zu Israel kommt. Aber zuerst geht er von Israel aus zu den Nationen. Dann kann er wieder zurückkommen. Dadurch, dass Israel den Messias abgelehnt hat, ist Paulus zu den Heiden gegangen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und er sagt, sie werden es hören. Wie viel mehr, sagt Paulus, wird ihre Fülle? Es ist hier nicht von einer Vollzahl die Rede, ebenso wenig wie in Vers 25 in Kapitel 11, sondern von der Fülle. Und hier ist von der Fülle Israel, der Nation die Rede und Kapitel 11, Vers 25 von der Fülle Israels. Also umgekehrt, hier ist von der Fülle Israels die Rede in Vers 25, Kapitel 11, von der Fülle der Nationen, die eingegangen sein wird ins Reich Gottes. Die Fülle Israels meint meines Erachtens all die Verheißungen Gottes im wiederhergestellten Land. Im Alten Testament bei den Propheten ist wiederholt von der Fülle die Rede. Die Fülle im Land bezeichnet also nicht nur eine Vollzahl, sondern wirklich die Fülle des Segens Gottes im verheißenen Land. Wird Reichtum für die Welt sein. Denn ich sage euch, den Nationen oder Heiden, insofern ich nun der Heiden Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Nun, jetzt, Paulus damals, am Schluss sagt er, Kapitel 11, 26, und so wird ganz Israel gerettet werden, am Ende der Zeiten. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird dann die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Leben aus den Toten, vielleicht im Sinn von Leben in der Fülle Gottes, kann sich aber auch auf die Zeit der Wiederkunft Jesu beziehen, im Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten. Jesus spricht von der Wiedergeburt Israels. Matthäus 19, Vers 28, ihr, die ihr mir gefolgt seid, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also Wiedergeburt, das Wort Wiedergeburt wird außerbiblisch zum Beispiel bei Philo von Alexandria für die nationale Wiederherstellung gebraucht. Hier ist nicht die geistliche Wiedergeburt gemeint, die in Titus 3, Vers 5 angesprochen wird, sondern die nationale Wiedergeburt im Sinn von nationale Wiederherstellung. Eine Parallele dazu finden wir in Lukas 22, Vers 29, 30. Jesus sagt zu den Aposteln, und ich verordne euch, wie mein Vater von mir verordnet hat, eine, wörtlich heißt eigentlich Königsherrschaft, Basileia. Eine Königsherrschaft, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israel zu richten. Richten ist hier wohl im hebräischen Sinn Schafat gemeint, heißt auch Recht sprechen oder das Recht ausüben oder herrschen. Ein sehr breiter Begriff wird für das Recht des kommenden messianischen Zeitalters gebraucht. Jesus spricht auch anderswo von dieser zukünftigen Wiederherstellung der Königsherrschaft Gottes in Israel. Lukas 19, ab Vers 11, Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8 vor seiner Himmelfahrt. Willst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder aufrichten? Fragen die Apostel. Jesus sagt nicht, ich werde es nicht tun, aber ich muss zuerst mal zu Gott gehen und dort dann offiziell als König eingesetzt werden, wie das die Juden in Rom, wie es geschah in Rom mit den Juden, die König werden wollten, oder den Herodianern. So sagt Jesus, werde ich dann als König wiederkommen. Die Gründung des modernen Staates Israel und biblische Verheißungen hat der Staat Israel heute was mit biblischen Verheißungen zu tun oder nicht? Das ist die umstrittene Frage. Ich muss sagen, ich habe das Thema im Buch behandelt, weil ich finde, wenn man Israel ist, dann soll man staunen über den Gott Israels. Bei allen Fragen, die offen sind, dann soll man wirklich staunen und überzeugt sein, das hat sehr viel mit dem Gott Israel zu tun, was wir heute sehen. Vieles ist nicht erklärbar, menschlich. Manche sagen, es ist zufällig, dass die Israeliten oder Juden wieder zurück ins Land gekommen sind. Es ist rein zufällig, besser, sie hätten es nicht getan. Sie wären irgendwo der Welt geblieben. Ja, nur gut, vor allem die europäischen Länder haben ja die Juden gezwungen, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ins Land zurückzukehren. Das war mir in Yad Vashem damals ganz bewusst geworden. Die Unabhängigkeitserklärung von Ben-Gurion im Jahr 1948, das ist eigentlich die Verfassung bis heute in Israel. Israel hat keine andere Verfassung bis heute, meines Wissens auf jeden Fall. Und die Unabhängigkeitserklärung betont, dass Israel ein Staat wie alle anderen sein soll. Das heißt, ein demokratischer Staat. Der Staat Israel, Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung, wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinn der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Spannend. Diese Woche noch da ein bisschen israelisches Radio und Fernsehen gehört im Internet. Und da ging es um eine Versammlung und der Präsident von Israel. Der hat sich sehr stark auf Mose berufen. Also in der Politik in Israel geschieht das noch dauernd, dass man sich auf Mose beruft. Wo geschieht das sonst in einem demokratischen Staat, dass man sich auf die Bibel beruft, in einem christlichen Staat? Gut, was ist ein christlicher Staat? Also weiter. Er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Verfassung Israel bis heute. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinigten Nationen treu bleiben. Unabhängigkeitserklärung, Verfassung Israel. Weiter. Die Wiedergeburt Israels, hier haben wir das Wort, das Jesus verwendet. Die Wiedergeburt Israels war niemals und wird niemals auf die Wiedererlangung der Souveränität durch die jüdische Nation in lokalem Sinne eingeengt werden. Sie wird ihren vollständigen und wichtigsten Ausdruck in der Offenbarung ihres ewigen Geistes und der Erfüllung ihrer historischen Mission für die Erlösung der gesamten Menschheit erhalten. Wir bauen einen Staat mit prophetischer Vision und mit messianischer Sehnsucht als ein Beispiel und ein Modell für alle Menschen. Ben-Gurion hat sehr stark betont, Israel soll ein Musterstaat sein. Die Worte des Propheten sind für uns immer Wahrheit. Ich werde dich zu einem Licht unter den Völkern machen, auf dass du meine Erlösung bis zum Ende der Welt sein wirst. Jesaja 49, Vers 6 wird natürlich neutestamentlich von Paulus auf den Messias Jesus bezogen. Der Knecht des Herrn, aber es ist spannend, bei Jesaja ist der Knecht des Herrn mal der kommende Erlöser, aber mal auch Israel. Die werden sehr eng miteinander in Verbindung gebracht, sehr eng. Das heißt, es braucht hier auch die Beziehung zu Jesus, damit Israel wirklich dieses Licht sein kann. Also ist schon gewissermaßen, aber noch heller leuchten kann. Von der Wiedergeburt hat Jesus gesprochen, wie erwähnt, Matthäus 19, Vers 28, die nationale Wiederherstellung Israels. Das Palästinenser-Problem. Wer sind Palästinenser? Zuerst mal kurz zum Begriff. Palästinenser sind eigentlich vom Begriff her Philister. Das Wort Palästina gab es schon vor Hadrian. Hadrian hat den Bar-Kochba-Krieg durchgeführt, Israel zum Jerusalem zu einer heidnischen Stadt gemacht und das Land Palästina genannt, Philisterland. Aber der Begriff Palästina, den gab es schon vorher. Also Josephus verwendet ihn wiederholt für das Philisterland. Palästinenser sind eigentlich Philister, nur die Palästinenser heute, das ist ein totales Mischvolk. Manche, das hat Asaf Sevi in seinem Buch sehr gut nachgewiesen, haben jüdische Wurzeln. Manche, viele. Sie hatten irgendwann die Möglichkeit, entweder islamisch zu werden oder das Land zu verlassen oder getötet zu werden. Manche Palästinenser haben jüdisches, sind Juden. Das sind die Regionen in Israel heute. Hier das Hellgrüne, das ist die Westbank oder das sogenannte Westjordanland. Die grüne Linie, von der man spricht, die grüne Linie. Jerusalem, um Jerusalem. Auf C-Gebiet komme ich später zurück. Einwohnerzahlen und wirtschaftliche Situation, also die Präsentation kann man als PDF gerne auch ins Internet stellen, dann hat man das alles. Das habe ich aus einem Buch übernommen. Die Einwanderungen. Wir sprechen hier von Aliyah. Allah heißt hinaufgehen. Und Gott sagt, ich werde das Land hinaufführen. Also von Ägypten, dort kommt die Sprache her. Von Ägypten hinauf in das Land bringen. Und wir sprechen von hier von Aliyot im Plural. Die erste Einwanderungswelle von 1882 bis 1903. Die zweite von 1904 bis 1914. Vor dem Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg, dann die dritte nach dem Ersten Weltkrieg von 1919 bis 1923, dann die vierte von 1924 bis 1927. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat Großbritannien das Mandat über Israel und auch Jordanien übernommen. Später hat man das dann aufgeteilt. Also der Begriff Aliyah geht auf den Begriff Allah oder Allah im Hifil zurück. Das heißt hinaufführen. Sie steigen hinauf ins Land bis heute. Das ist auch die moderne hebräische Sprache. Man steigt hinauf ins Land. Man macht Aliyah, Einbürgerung. Und dann besonders auf Jeremia. Der sagt, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt hat und sie aus dem Land des Nordens und aus den Ländern, all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe, gebracht hat und sie sollen in ihrem Land wohnen. In ihrem Land, das ist die Verheißung des Jeremia, also Gottes durch Jeremia. Israel, Großbritannien hat dann einen Teil an Frankreich abgetreten und hat aber einen großen Teil behalten. Das heißt, was hier Palästina ist, das ganze Land Israel, da blieb Großbritannien zuständig nach dem Ersten Weltkrieg. Und Großbritannien, das war das Problem, hat damals Zusagen an die Araber gemacht und an die Juden. Also es war immer ein Hin und Her, ein politisches Abwägen, hin und her. Es gab ja auch oft ein friedliches Nebeneinander. Dann gab es einen ersten Teilungsplan des Landes, 1937. Der sah so aus, hier blau, Israel, grün, Palästina, Palästinenser, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl die palästinensische Identität, die gibt es, das hat Asaf Sevi sehr gut dargelegt in seinem Buch, erst seit dem Unabhängigkeitskrieg, 48, 49. Die palästinensische Identität gab es eigentlich vorher so nicht. Also der ganze Negev würde dann zu Palästina gehören. Und noch ein kurzer Hinweis, hier ein Querverweis, Michael Wolfson, der ein sehr dickes Buch geschrieben hat über die ganze Geschichte, er weist darauf hin, dass im Koran das Land den Juden zugesprochen wird, was die Araber heute oft nicht wissen. Im Koran wird das Land Israel den Juden zugesprochen. Das wird oft falsch gesehen heute unter den Arabern. Sure 10, Vers 94. Wir hatten den Kindern Israels eine dauerhafte Wohnung im Land Kanaan bereitet. Es gab 10 Jahre später wieder einen UNO-Teilungsplan. Wie 1937 stimmte Israel zu, die Palästinenser nicht, oder die Araber, man müsste hier besser von Arabern sprechen. Die Folge war der Unabhängigkeitskrieg. Das Ergebnis ist, also die Araber, die haben dann die Nachbarländer um Hilfe gebeten, unter anderem Jordanien. Jordanien hat geholfen, aber mehr sich selbst als den Arabern im Land Israel und hat die sogenannte Westbank erobert, inklusive Ostjerusalem. 1948. Manche Palästinenser sind geflüchtet, andere wurden auch vertrieben. Wie viel, das ist sehr umstritten, je nachdem, wen man zitiert oder wer da zu Wort kommt. Natürlich wollen die Araber möglichst hohe Zahlen haben. Es ist immer wichtig, dass man sachlich bleibt. Manche wurden vertrieben, viele sind geflüchtet nach Jordanien und so weiter. Aber gleichzeitig mussten 600.000 Juden arabische Länder verlassen, das heißt, sie mussten fliehen und haben alles zurückgelassen, ihre ganze Ländereien, alles. Das wird heute oft nicht gesagt in der ganzen Diskussion. Geht unter. Also es waren wohl mehr Juden, die fliehen mussten als Araber. Vielleicht sogar einiges mehr. Was wir hier dann sehen, grüne Linie, Waffenstillstandslinie von 1949. Dann kam der Sechstagekrieg 1967. Die PLO wollte Israel vernichten. Die PLO wurde gegründet in dem Jahr, als ich geboren wurde, das heißt 1964. Dann kam 3 Jahre später der Sechstagekrieg, Israel eroberte den Gazastreifen, den Sinai, die Westbank, Ostjerusalem und den Golan. Israel hat Jerusalem als unteilbare Stadt erklärt, Hauptstadt Israels, und hat den Golan 1981 annektiert. Trump hat das ja anerkannt inzwischen. was natürlich dann für Aufruhr sorgte. Aber es war schon 1981 und es ist für mich ausgeschlossen, dass Israel den Golan irgendwann hergeben wird. Wäre auch zu riskant und zu heikel. Inzwischen haben sie ja auch schon etwas gelernt, auch die Linken in Israel. Sie haben den Gazastreifen abgegeben. Was das für Folgen hat, sieht man bis heute. Sie haben den Sinai an Ägypten abgetreten. Dann kam die Likud-Partei zum ersten Mal an die Macht. Ben-Gurion war kein Likud-Anhänger. 1977. Die Likud hat den Friedensvertrag mit Ägypten erreicht. Und gleichzeitig war es auch unter der Likud, dass die sogenannten Siedlungen anfingen. Und ich meine auch, dass die Likud auch den Friedensvertrag mit Jordanien erreicht hat. Auf jeden Fall mit Ägypten. Es gab immer wieder mal einen Wechsel. Was hier noch wichtig ist, das Oslo-Abkommen. Yitzhak Rabin wurde ermordet am 4. November 1995. Warum? Es gab eine Erklärung, eine Prinzipienerklärung über die vorübergehende palästinensische Selbstverwaltung im Westjordanland, also bezieht sich nicht auf den Gazastreifen, muss man sehen, im Jahr 1993. Hier spricht man von Oslo I. Und dann Oslo II, ist wichtig, die meisten haben noch nicht darüber gehört, dann wurde diese Westbank in drei Gebiete eingeteilt. Das ist bis heute so. A, B, C. Wir sehen A-Zone hellgrün, B-Zone hellblau und C-Zone dunkler blau. Das heißt, das meiste, etwa rund 70%, ist C-Gebiet. A heißt palästinensische Autonomie, Selbstverwaltung, eigene Sicherheit. B heißt palästinensische Administration, israelische Sicherheit. C heißt israelische Administration, Verwaltung, israelische Sicherheit. Alle Siedlungen sind im C-Gebiet. Das ist wichtig, dass man das sieht. Und es gibt insgesamt heute 900.000 Siedler im ganzen C-Gebiet, inklusive Ostjerusalem. 900.000. Sollte man die evakuieren für die Zwei-Staaten-Lösung? Selbst Linke in Israel sehen heute, dass das gar nicht möglich ist. Also man muss nur ein bisschen überlegen. Man muss nur ein klein bisschen überlegen können, dann weiß man, das wird nicht passieren. Unmöglich. Egal, wo man politisch steht, in Israel, es wird nicht geschehen. Ich denke, da muss man kein besonderer Prophet sein. Netanyahu kam zum ersten Mal an die Macht im Jahr 1996, verschiedene Perioden, schon so lange an der Macht wie noch kein anderer. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Das andere lasse ich mal. Und hier sehen wir die Aufteilung von der Altstadt Jerusalems heute. Das kennen alle, die in Israel gewesen sind, denke ich. Das arabische Viertel oben rechts, dann oben links das christlich-arabische Viertel, unten links das armenisch-christliche Viertel, unten rechts das jüdische Viertel. Es ist also Jerusalem, die Altstadt von Jerusalem heute. Dann gibt es eine Föderation, die sich überlegt, wie könnte man das Problem lösen. Und die sieht so aus. Nach dem Modell der Schweiz überlegt man, 30 Kantone zu gründen, inklusive Westbank. Und die Palästinenser somit einzuschließen. Das ist eine israelische Föderation, eine Initiative. Und Asaf Sevi hat mir erzählt, dass er also einige Umfragen gemacht hat unter Palästinensern und sie wären dafür. Sie haben absolut offenbar nichts gegen einen, dass sie, also dass es einen Staat Israel gibt, und es ist auch okay, wenn dieser Staat Israel heißt. Wichtig ist ihnen einfach, dass sie gleiche Bürgerrechte haben. Aber sie wissen, dass es ihnen dann viel besser gehen würde. Und es geht ja ihnen heute schon viel besser als zum Beispiel dem Gazastreifen, weil viele doch in Israel arbeiten. Es ist nur sehr mühsam manchmal, obwohl der Weg zur Arbeit vielleicht 8 Kilometer wäre, muss man 40 Kilometer fahren, weil da irgendwo eine Siedlung ist und Absperrung und so weiter. Das ist alles ein bisschen befriedigend im Heiligen Land, das versteht man ja für die Juden auch. Ein bisschen schwierig. Manches hat sich entspannt, soweit ich das sehe. Wir werden dann im Februar auf unserer nächsten Israel-Reise auch durch Samaria fahren nach Galiläa. Das machen sie jetzt auch wiederholt. Ich war letztes Jahr im Februar zum ersten Mal in Bethlehem. Manche waren schon früher. Wir waren dort mit dem israelischen Bus und haben dort Mittag gegessen. Und das nächste Mal übernachten wir außerhalb von Bethlehem bei Christen. Hotel. Ja, also es tut sich doch einiges. Noch am Schluss Jesaja 66, Vers 8 bis 12. Wer hat so etwas gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen, spricht der Herr? Und sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Frohlockt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt. Denn ihr sagt, saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Hier ist auch von der Fülle die Rede. Genau, das haben wir in Römer 11 gelesen. Nicht? Denn so spricht der Herr, siehe, ich werde ihr Frieden zu wie einen Wasserström. Ich wende ihr Frieden zu wie ein Wasserström und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen, auf den Knien geliebkost werden. Was für Verheißung. Wer hat so etwas gesehen? Der Gott Israel, der Gott Israels, schafft das. Dann auch der Hinweis auf die israelische Nationalhymne. Ich habe gesagt, ist in Anlehnung an Hesekiel 47 geschrieben. Israel sagt gemäß Hesekiel 47, unsere Hoffnung ist verloren. Gott sagt nein, nein, sie ist nicht verloren. Die Hymne, die kennen wir ja, zünde an dein Feuer, sind letztes Mal in Tel Aviv, warten mussten bis am Abend nach dem Sabbat, bis dann alle Juden ausgecheckt hatten am Abend, dann saßen die Studenten da und haben gesungen, zünde an dein Feuer, und der Mann der Rezeption sagt, was, ich wusste nicht, dass es so ein Lied auf Deutsch gibt, ich bin schockiert. Christliches Lied, nicht? Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin vorwärts ein Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und Jerusalem. So der Text der Nationalhymne. Hier der Text aus Hesekiel 37 nochmals, unsere Hoffnung ist verloren. Nein, Gott sagt, ich werde sie wieder in das Land setzen und werde ihnen meinen Geist geben. Am Schluss noch ein paar Fotos aus Israel. Wir beginnen jeweils bei unseren Studienreisen mit dem Negev, mit Beersheba und mit dem Grab von Ben-Gurion. Das ist der Fluss Zin, die Wüste Zin, südlich von Beersheba, beim Grab von Ben-Gurion. Dann Richtung Masada, also auf der Südseite von der Wüste Judäa, hier früh am Morgen. Wir machen uns auf und fahren nach Masada. Und dann hinter Masada natürlich die Südseite des Toten Meeres. Masada am Toten Meer. Ja, Masada heißt Festung. Mitsuda heißt die Festung, die Burg Zion, die David erobert hat. Und nachher heißt dann die ganze Davidstadt, der Hügel Zion. Ein Feschka, Hebräisch Eino Tsukim. Wer war schon mal dort? Wir waren dort mal zwei. Es lohnt sich mal, dorthin zu gehen. 3 Kilometer von Qumran entfernt, am Toten Meer, wo vor 100 Jahren alles unter Salzwasser war. Dort wächst heute eine Oase, sie wächst und wächst und es fließen Bäche, es sind Vögel, es sind Fische, es sind Tiere und das Wasser kommt unter anderem vom Tempelberg in Jerusalem. Man hat festgestellt, dass 40 Jahre unterirdisch braucht, bis es dort absickert. 40 Jahre. Also ein Wunder, und dann lesen wir Hesekiel 47 und staunen. See Genezareth, links Kapernaum, nicht links, hier unter uns, also vom Berg der Seligpreisung hier. Nach vorne Kapernaum, die Golanhöhen. Der See Genezareth, das ist die Südseite der Golanhöhen, da fährt man steil runter, unten der Jarmuk, die Grenze zu Jordanien, oberhalb dann Gadara, wo ich dann auf der anderen Seite, auf der jordanischen Seite im März stand und über die Schweineherde gesprochen habe und dann runtergeschaut habe. Das Jezreel-Tal vom Karmel aus, mit dem Tabor im Hintergrund, im Raum Nazareth. Noch weiter dann der See Genezareth. Das Jezreel-Tal, was heißt Jezreel? Auf Hebräisch Israel, Israel, fast, klingt fast wie Israel. Gott seht. Gott seht, heißt es. Israel. Sarah heißt sehen. Gott seht, wo vor 100 Jahren Sumpfgebiete waren, vor über 100 Jahren, da haben die Juden dieses Land gekauft, günstig, haben es entwässert, haben gepflanzt und das war sehr fruchtbar. Und die Araber sind gekommen und sagten, ihr habt uns zu wenig gezahlt. Sha'araim, da war wohl wahrscheinlich noch niemand, schätze ich mal. Wir waren da, niemand von uns war da gewesen. Sha'araim, dort im Hintergrund, hat David gegen Goliath gekämpft. Sha'araim wird in diesem Zusammenhang genannt, heißt Doppeltor. Sha'ar, das Stadttor, hat 2 Tore. Hier sehen wir das westliche von den 2 Toren, das andere ist auf der Südseite. Also wir mussten matsch dorthin gehen, hat leicht geregnet, so etwa 1,5 Kilometer von der Straße entfernt. Hinten die Hügel und dazwischen fand dann der Kampf statt zwischen David und Goliath. Das ist etwa, schätze mal, 15 Kilometer oder 20 Kilometer westlich von Bethlehem, in der Gegend von Bet-Shemesh. Ein Spaziergang auf dem Weg der Patriarchen. Derech Ha'avot heißt Weg der Väter. Wir sind etwa 12 Meilen, da gibt es einen Meilenstein, 12 Meilen von Jerusalem entfernt. Ein Mikwe gibt es, man kann ein letztes Reinigungsbad nehmen, damit man Jerusalem nicht anstehen muss. Möglicherweise, wahrscheinlich ist Jesus hier mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen. Das ist zwischen Hebron und Bethlehem. Man sieht, Wenn man so diese Richtung geht, Richtung Norden, sieht man Jerusalem im Hintergrund, man sieht Bethlehem, man sieht rechts nach Jordanien, man sieht links bis nach Tel Aviv. Schöner Spaziergang. Herrlich. Es ist auch hier eine der Siedlungen, dort sieht man eben auch Siedlungen. Das ist C-Gebiet. Wir wissen, was C-Gebiet ist. Bethlehem ist A-Gebiet. Jericho ist A-Gebiet. Ramallah ist A-Gebiet. Das ist C-Gebiet. Vom Ölberg aus Jerusalem mit dem Kidron-Tal, Gethsemane. Kidron-Tal, der Tempelberg und Jerusalem bei Nacht. Das Licht leuchtet. So möge das Licht unseres Herrn immer heller werden. Und Israel durch den Knecht Gottes ein Licht für die Völker sein, wie es ja heute schon eben teilweise ist. Und das heißt dann auch, dass wir auch bieten dürfen, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Herrlichkeit an Israel. Und dass er den Nationen immer mehr die Augen öffnet. Viele sehen es nicht. Viele sehen nur, was eben nicht so gut läuft im Heiligen Land und spielen das groß. Übrigens noch ein letztes Wort. Es gibt da einen Film, der von mennonitischer Seite auch zitiert wurde, über das Palästinenserproblem. Und ich habe den israelischen Reiseleiter Asaf Sevi deswegen angesprochen, hat gesagt, darf es nicht vergessen, das ist eine israelische Produktion und das ist wie eine Wunde, wenn ein Mensch eine Wunde hat und man filmt die Wunde und stellt das dann so dar, das ist der Mensch. Er sagt, diese Wunde gibt es bei uns in Israel, aber das ist nicht der Mensch. Es gibt auch viel heile Seiten von Israel. Es gibt natürlich heute auch Wunden in Israel, wie es in der Schweiz auch Wunden gibt. Und es wird immer mehr Wunden der Schweiz geben, wenn es so weitergeht. Es ist, glaube ich, für Israel viel mehr Hoffnung als für die Schweiz. Aber für Gott ist immer Hoffnung. Wir wollen beten. Du Gott Israels, du hast deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um das Übel an der Wurzel zu fassen, das Problem der Sünde. Und du bist der Sieger. Und du wirst deine Verheißungen für Israel erfüllen, aber auch für die Welt. Danke von ganzem Herzen, dass wir wissen, dass du zu deinen Verheißungen stehst und wir dir vollkommen vertrauen dürfen. Öffne die Augen von uns und von vielen Menschen immer mehr, dass wir deine Herrlichkeit erkennen und staunen, was du für ein Gott bist. Amen.